So, schönen guten Abend.
Ah, cool. So schön zu hören, dass ihr da seid. Wie Matthias schon gesagt hat, wir sind einige von uns seit Stunden da. Und die, die 3 Stunden mit uns waren, mit Margit und anderen von der Church, sind heute im Gottesdienst sogar. Wow, die müssen verrückt sein. Sehr cool, sehr cool. Wir haben eine super Taufe. Zeit gehabt hat gestern, ich glaube 7 oder 8. Hauptsächlich junge Menschen, aber nicht nur. Alle waren jung, alle waren entweder jung in Alter oder jung in Herz. Gestern, wir haben im, wie ist das der Ort, wo wir getauft haben? Kaiserwasser. Genau, Kaiserwasser, wir suchen immer ein super Ort. Kaiserwasser. Also super. Mit den Hochhäusern hinter uns ist das super. Eine richtige Wiener Taufe ist das. Gell? Sagen wir so, Großstadt-Taufe. Gell? So nicht mit dem See um die Berge wie in den Bundesländern, sondern der See und die Hochhäuser. Ja, das ist echt mega. Findest du das auch cool?
Ja.
So, ja? Ich finde es richtig mega. Mega super. Und schön, besonders schön ist zu sehen, wie Leute beobachten. Also ich war im Wasser, ich habe getauft. Und ich durfte nicht nur die Church, die da präsent waren, sehen, sondern auch alle anderen Leute, die schauen die ganze Zeit, was passiert. Ja? Und ich würde gerne da irgendwie in ihren Kopf sein, zu wissen, was denken sie gerade, ja, wenn sie das sehen. Unsere Erfahrung ist, dass Leute eigentlich ziemlich angetan sind. Einmal haben wir in einen See getauft, wo es sehr viele Menschen waren, im Wasser sogar. Ich glaube, es war in der Hirschstädtner Badeteich und es war ein richtiger heißer Tag. Und es waren sehr viele Leute im Wasser, Kinder, Eltern und sogar. So nicht nur am Ufer sind Leute gelegen, sondern im Wasser viele. Und ja, wir wollten taufen, so wir gehen alle am Ufer und einige von uns gehen im Wasser. Unter den Leute, die uns gesehen haben, vielleicht haben gedacht, wieso ist der angezogen im Wasser, wieso hat er keine Badehosen an und sozusagen. Aber dann, ich bin unter diese Leute, Kinder und Menschen, die da waren, ich habe gesagt, okay, das ist eine gute Tiefe zu taufen. So, ich bin stehen geblieben mit einer zweiten Person und Leute sind gekommen zum Taufen. Aber die Leute, die da waren, haben das nicht gecheckt, dass da gerade getauft wird. So, sie sind einfach da geblieben und geplaudert und geredet und so. Und ich daneben, ich taufe dich im Namen Jesus, auf den Namen des Vaters, des Sohnes. Und dann plötzlich haben sie gecheckt. Oh, was ist jetzt los? Und die haben geschaut und sie sind in unserer Umgebung geblieben. Und ein Typ sagt den anderen, was ist los da, was ist das? Und der andere sagt, wie im Film, wie in Hollywood. Sagt er, man sieht nur diese Art von Taufe bei Jesus-Filmen oder sowas. Gell? Und dann habe ich gesagt, wie im Film. Gell? Und das Lustige dabei war, die Kinder, die ja zugeschaut haben, alle diese Taufen, sie haben das nachgemacht danach. Die Kinder, die, sie haben gesagt, ich taufe dich im Namen Jesu, plasch, sie haben sie einander ins Wasser geworfen. Das war so genial. Ich bin davon überzeugt, dass das, was wir sind, wir sollen das so öffentlich wie möglich tun. Irgendwie, ich mag es nicht, dass man uns nicht sieht gerade. Am besten wäre ein riesen Glaswand da und alle da reinschauen. Wir sollen uns nicht verstecken. Ja? Und wenn wir Taufen haben, das ist das genialste Moment, wo man das machen kann. Unter den Leuten. Und wisst ihr, was Leute sehen? Du musst dir vorstellen, wenn du da sitzt und du siehst, wie gestern, wir waren 50 Leute, 60 oder mehr, weiß nicht, eine ganze Gruppe von Menschen, also Omas, Opas, Kinder, kleine Kinder, junge Menschen, alle möglichen Gruppen von Altersgruppe, aber auch scheinbar auch unterschiedliche Nationalitäten unter uns zu merken auch. Wenn du da sitzen würdest, was würdest du denken? Okay, das ist keine Firma. Firmenausflug, das kann nicht sein. Das ist unwahrscheinlich, die Leute da. Dann denkst du, eine Familie, naja, egal wie groß eine Familie sein kann, so groß wird nie sein. Ja? Das ist keine Familie. Aber ich frage mich, was denken Leute? Was ist das? Wir nehmen das, für uns ist es normal. Ja, dass du dort kommst und die Jugend sind da und die Kids. Und aber du musst dir vorstellen, das ist ein so ungewöhnlicher Anblick. Aber irgendwann Leute kurios macht, das so richtig stutzig macht und sagt, was ist das jetzt? Aber das ist Gemeinde Jesu. öffentlich gelebt. Unterschätze nicht, einfach wo du bist, wer du bist. Wenn du in einem Restaurant bist und du nicht ständig am Telefon schaust, während du isst mit anderen Leuten, sondern man redet tatsächlich miteinander. Gell? Leute werden sagen, wie ungewöhnlich. Also sie brauchen keine Telefone, während sie essen. Oh, und andere Dinge. Das ist einfach so genial. Taufe ist für mich immer sowas von fantastisch. Wir haben morgen in Italien, in Bari, wir werden auch so 7 junge Menschen, das sind wirklich junge Menschen, die auch von unserem Jugendcamp in Italien, das heißt nicht extrem, das heißt Ignite. Und da haben sie wirklich das Wirken des Heiligen Geistes wie bei uns erlebt. Das ist echt buchstäblich eine geistige Explosion passiert. Die Jugend, die sind nach Hause gekommen in Gottesdienst, sie waren ausgewechselt teilweise. Ich habe gedacht, wow, wo waren die? Und die sind so von Gott gepackt worden. Fast alle wollen sich taufen lassen. Und morgen werden sie im Meer getauft. Ja? Nicht im See, sondern im Meer getauft. Und ich hätte eigentlich nicht da sein sollen, weil wir waren schon am Wochenende in Bari und Esther hat gepredigt dieses Mal. Ich durfte das erste Mal in meinem Leben meine Tochter predigen hören in Italien. Das war super, sehr gut, gut gemacht, richtig super. Sie waren alle sehr begeistert. Und, aber während ich gestern getauft habe, habe ich gespürt, dass Gott sagt, geh morgen überrascht die Church. Kreuz auf, so, ich werde einen Flug um 9 Uhr nach Bari zu. Der längste Weg zu einer Taufe. Ja. In Bari. Nur mit Rucksack im Flugzeug zu Taufe in Bari. Die werden alle geflasht sein, weil sie erwarten das nicht. Weil sie wissen, dass ich nicht dort wohne. Aber ich liebe es, wenn Menschen sich taufen lassen. Das ist endgültig. Das ist endgültig. Das ist, ich sage ja und es ist jetzt offiziell. Und Jesus hält fester an mich als ich an ihm, so ich bin in guten Händen, das ist super. Wenn du eine Person hier bist in dem Raum, die noch nicht getauft ist, als Erwachsene getauft ist, ich will dich wirklich ermutigen, das zu tun, weil du wirst es nicht bereuen. Es ist eigentlich die größte Handlung der Gehorsam Jesus gegenüber. Wenn Johannes der Täufer Menschen getauft hat, zu Buße, okay, Johannes der Täufer kam vor Jesus, und er hat am Jordan Menschen getauft. Und da kam eines Tages kam auch Jesus zur Taufe. Und Johannes hat gecheckt, wer der Typ ist. Er wusste, das ist das Lamm Gottes. Das ist Christus, der Gesalbte. Und Jesus kommt zu ihm zur Taufe. Und Johannes sagt, nein. Wenn es einen Mensch gibt, der die Taufe nicht braucht, bist du. Nein, ich taufe dich sicher nicht. Du solltest mich taufen. Und Jesus sagt, ich will gehorsam sein wie alle anderen. Ich bin nicht besser als alle anderen. Ich bin ein Mensch und als Mensch brauche ich das. Also Jesus musste für nichts Buße tun und er macht das, weil es einfach richtig ist. Ja? Ich ermutige auch Menschen, die als Baby getauft wurden. Hey, mach das noch einmal als Erwachsen. Mach das einmal richtig, wo du sagst, jetzt bin ich voll im Bewusstsein da und ich mache das. Und das ist doppelt hält besser. Ja, super. Wir taufen morgen in Bari eine junge Mädchen, 10 Jahre alt. Und die Oma ist zu mir gekommen. Die Life Church in Bari ist eine fast 100 Jahre alte Kirche. Und sie waren viele Jahre eine Pfingstgemeinde, eine sehr eingesessen, sagt man auf Deutsch, oder eingesessen Church, eine Kirche. Sehr konservativ und sehr square. Und so, man dürfte sie nur taufen, als fast perfekt vollkommen bist. Dann darfst du dich taufen, ja. So bin ich auch aufgewachsen in meiner Church. Und die Oma von dieser jungen 10-jährigen Mädchen kommt zu mir und sagt, aber Pastor, sie ist noch so unreif. Ob sie alles versteht, was sie tut? Und ich habe zu ihr gesagt, wurdest du als Erwachsen getauft? Und sie sagt, ja, ich wusste, was ich tue. Hast du alles verstanden, was du tust? Hat sie gesagt, nein, ich habe alles verstanden, nicht. Aber ich war erwachsen. Und ich habe gesagt, genau so sie. Sie versteht noch nicht alles. Aber genug zu sagen, ich will Jesus nachfolgen. Ist cool, oder? Ja, genau. Und sie ist zu mir gekommen, diese junge Mädchen, nach dem Gottesdienst am Samstag in Bari. Und sie hat gesagt, Pastor, ich habe ein prophetisches Wort für dich. Ja, darf ich sie dir dieses Wort geben? So eine kleine junge Mädel, ja. Und dann soll ich sie sagen, nein, du darfst nicht getauft werden, nein, weil du nicht so bist wie wir, nicht so verwachsen, nicht so erwachsen. Es gibt manche Kids, die wissen, was sie wollen, sehr früh, und du hast das Gefühl, in ihrem Alter versteht sie, was sie verstehen muss. Und das ist cool. Und genauso wie ich. Ich war 13,5, als ich getauft wurde oder mich taufen lassen habe. Habe ich alles verstanden? Nein. Aber genug als 13-jährig ja zu sagen zu Jesus. Amen. Warum sage ich das? Weiß ich nicht. Aber es ist gut. Es ist ein bisschen von was Life Church denkt, gell? Wie Life Church tickt. Ah, das Timing ist schon angefangen. Okay, schnell. So, ist die letzte Predigt von der Serie, das, was Life Church nicht vergessen soll. Okay, weil Sommer ist vorbei und danach sind alle Predigten, die du vergessen darfst. Nein, ein Scherz. Also wir haben die Zeit im Sommer genommen, einige Predigten zu holen, die wirklich irgendwie Klassiker sind. Sachen, die wirklich ein Fundament von Life Church sind. Und das passt auch für unsere Welcome to Life. Die Leute, die hier sind von Welcome to Life, ihr hört seine Schlüsselpredigt, das, was Life Church ausmacht. Und ich werde darüber sprechen, dass die Gemeinde Jesu die Hoffnung der Welt ist. Wir sind zwar nicht großen Wahnsinn, aber wir sind bewusst genug zu glauben, was Gottes Wort sagt, dass seine Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Obwohl ich staune, wenn ein Mann, eine Frau in die Politik geht und sich meldet, freiwillig meldet als Politiker, dass sie den Mut haben, das zu tun. Und darum, was ich jetzt sage, ist nicht abwertend zu Politiker, abwertend zu Lehrer, Uniprofessoren und so weiter. Aber egal, wie wichtig Institutionen sind in unserer Gesellschaft, es gibt nichts, das es prägendeste ist als die Gemeinde Jesu. Darum hat Jesus selbst eines Tages gesagt, Jesus hat gesagt, ich werde persönlich meine Gemeinde bauen. Das macht er. Er hat nicht gesagt, ich werde christliche Schule bauen, obwohl ich glaube an christliche Schule. Er hat nicht gesagt, ich werde Leadership Academy bauen, obwohl ich leite die Leadership Academy. Er hat nicht gesagt, ich werde irgendwelche anderen christliche politische Parteien gründen. Nein, er hat das nicht gesagt. Das bedeutet nicht, dass es ungut ist. Aber er hat das gesagt. Und man muss immer aufpassen, was Jesus sich entscheidet zu sagen und was nicht zu sagen, ist maßgeblich. Und Jesus hat gesagt, ich werde vieles delegieren. An meine Gemeinde baue ich persönlich. Er hat gesagt, ich werde zurückkommen und ich werde meine Gemeinde bauen. Und ich werde den Heiligen Geist senden. Das sind alle Sachen, die er versprochen hat, dass er persönlich tun wird. Weil die Gemeinde Jesu, die Kirche, in ihrer Fehlbarkeit, in ihrer Menschlichkeit, und das ist das, was erstaunlich ist, dass obwohl die Kirche eine Institution ist, und die Institution ist nicht schlecht, ist etwas, das sozusagen zusammenkommt, feststeht und Generationen lebt, ja, Institution. Dass eine Institution ist, die vom Himmel kommt, von Jesus selbst gebaut, trotzdem so viele Fehler hat, so viele Menschen an sich hat und es menschelt, trotzdem Jesus plant durch seine Gemeinde die Welt für sich erneut zu erobern, das Herz der Welt zu erobern durch seine Gemeinde. Er nennt uns sein Leib. Er ist das Haupt und wir sind die Gemeinde, der Körper auf Erden. Ja, wir sind das, was von Jesus sichtbar ist auf Erden. Wir sind die Bibel, die Leute noch nicht gelesen haben. Wir sind das. Ja, wir sind tatsächlich die Hoffnung der Welt, ohne irgendwie stolz zu sein in den Sinn von, ja, wir sind wichtiger. Wir sind es. Ja? Und wenn wir das so, je früher wir das verstehen, wie wichtig das ist und wie unter anderem als Leib Christi, dass die Versammlung wichtig ist, die Versammlung ist nicht der hohe Punkt der Gemeinde. Der hohe Punkt der Gemeinde ist das alles, was wir sind. Alles ist wichtig und der Gottesdienst ist nicht wichtiger. Ich weiß, es gibt vielleicht Kirchen, die das so sehen, der Gottesdienst ist der wichtigste und man investiert extrem viel Energie. Wir investieren sehr viel Energie in den Gottesdienst, ja, die so viele Mitarbeiter, die mitgestalten. Aber trotzdem, der hohe Punkt ist die Berufung, dass Gott für uns hat, Jesus in Wien zu sein.
Wo immer wir sind, das ist die hohe Berufung. In der Arbeitsplatz, egal, wo wir die Kinder abholen vom Kindergarten oder von der Schule oder auf die Uni, egal wo wir sind, auch wenn wir irgendwie auf Urlaub sind, wir repräsentieren Jesus. Du musst, genauso wie, wisst ihr, Jesus war nicht so super heilig. Jesus ist nicht immer so dahergegangen. Oder so im Himmel. Jesus hat mit beiden Füßen auf Erden gelebt. Er war so wie andere Menschen, dass die Soldaten, die Jesus verhaftet haben, haben Hilfe gebraucht, Jesus zu erkennen. Ja? Mag man die Bilder, die wir von Jesus haben, die sind so irgendwie blauäugig, blonde Haare und irgendwie abgespaced. Jesus war ganz normal wie alle anderen. Ja, Judas musste ein Zeichen geben, wer Jesus ist, damit sie der Richtige verhaften. Weil er hat nicht so wie ein Pastor ausgeschaut. Er hat nicht wie ein Geistlicher ausgeschaut. Er war wie ein normaler Mensch ausgeschaut. Wieso? Weil er wollte zu uns sagen, du kannst extrem heilig sein. Du kannst Gott wohlgefällig leben und trotzdem normal ausschauen. Das ist Teil der Kultur von Life Church. Darum, wir versuchen, so viel wie möglich, nicht irgendwie komische Worte zu verwenden, wenn wir predigen, sondern ganz normale, die sind genauso powerful. Genauso powerful. Es gab einen Pastor namens Bill Hybels. Er hatte eine Gemeinde in Chicago geleitet als Pastor und er hat diesen Satz sozusagen irgendwie einzementiert. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Aber ich sage euch nicht, weil er das gesagt hat, ich sage euch, weil die Bibel gibt uns jeder Hinweis, dass die Gemeinde Jesu die Hoffnung der Welt ist. In Apostelgeschichte 9, Vers 1, ich lese das nicht, weil ich habe schon für das Intro zu viel Zeit genommen. Apostelgeschichte 9 ist die Geschichte, wo Saulus auf dem Weg nach Jerusalem ist, die Christen zu verfolgen. Und Jesus hält ihm auf. Sorry, auf dem Weg nach Damaskus, nicht nach Jerusalem. Auf seinem Weg nach Damaskus, Vers 3 sagt, kurz vor der Stadt umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. So Saulus war unterwegs nach Damaskus und er wollte dort die Christen verfolgen, umbringen, steinigen und so weiter. Er hat gedacht, er macht was Gutes. Diese revolutionäre Leute, die nur Schaden einrichten, die gehören sowieso getötet und verfolgt. Er war auf dem Weg. Jesus bleibt, er stürzt am Boden durch diese Erscheinung von Jesus und schau, was Gott zu ihm sagt. Er sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du die Christen? Sagt er das? Hallo? Nein, das wäre meine Version. Wenn ich angezifft bin an die Christen. Die Christen machen das. Und wieso machen das die Christen? Obwohl gerade die Gemeinde Jesu damals, wenn du in den Kontext liest, sie hatten gerade eine Gemeindespaltung so gut wie. Einige Leute haben sich gejammert und sich beklagt an den Apostel. Sie haben gesagt, diese Apostel, die beten und die besprechen über das Wort Gottes und sind so übergeistlich, während unsere Witwe vernachlässigt werden und sie haben nichts zu essen. Ja, was tun die da überhaupt? Und die Bibel sagt, es gab ein Murren in der Gemeinde, das bedeutet ein Potenzial für eine Spaltung. So, die Gemeinde war gerade da, so unterwegs, sie waren gerade so drauf. Jede Chance für Gott zu sagen, nicht, das ist nicht ich, das sind sie. Definitiv nicht, was ich ihnen gesagt habe. Die machen ihr Zeug da gerade. Ja, das hat mit mir nichts zu tun. Jesus hätte sagen können, Saul, Saul, obwohl ich auch nicht glücklich bin mit diesen Leuten, trotzdem, es ist nicht gut, dass du sie verfolgst. Jesus sagt das nicht. Er sagt einfach Folgendes. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er sagt, Moment, Moment, ich habe in der ganzen Social Media sind die ganzen Meldungen von Leuten, die unzufrieden sind in der Gemeinde. Da ist richtig ein Krieg innerhalb der Gemeinde. Wie meinst du, du bist sie? Hast du nicht gelesen, was geschrieben steht? Aber Gott sagt, nein, nein. Sie sind Menschen. Und ich habe genau gewusst, was ich tue, wenn ich mit Menschen Gemeinde baue. Genau das wird passieren. Aber trotzdem, Sie und ich sind eine Sache. Wieso? Weil die Gemeinde Jesu die Hoffnung der Welt ist. Du sagst, was, die Gemeinde? Ganz genau. Was, die Gemeinde? Ganz genau. Ganz genau. Was, du? Ja, ja, die anderen. Ich als diese Gemeinde bin die Hoffnung der Welt? Ganz genau. Absolut, das müssen wir glauben. Das müssen wir glauben. So, nicht nur wir sollten das glauben, dass diese unvollkommene Gemeinde die Hoffnung der Welt ist, sondern auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ja. Ich habe schon, als ich über das Haus Gottes gepredigt habe, vor ein paar Samstage, ich habe gelesen, was in Jesaja Kapitel 2, Vers 2 steht. Und ich werde das noch einmal lesen, weil es ist wichtig, dass wir diesen prophetischen Text kennen. Jesaja, der Prophet Jesaja sagt, Kapitel 2, Vers 2, am Ende der Zeit wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, alle anderen Berge und Hügel weit überragen. Menschen aus allen Nationen strömen dann herbei. Viele Völker ziehen los und rufen einander zu. Komm, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Hausgottes Israel. Dort wird er uns seine Wege zeigen und wir werden lernen, so zu leben, wie er es will. Das ist eine Prophezeiung auf das, was vor uns liegt. Teilweise schon geschieht in manchen Ländern, aber auch in Österreich passieren wird. Dass es sichtbarste Sache in der Gesellschaft die Gemeinde Jesu sein wird. Und nicht eine bestimmte Gemeinde, sondern das Volk Gottes sein wird. Das ist, was Gott sagt. Ist vorausgesagt. Wow, oder? Pass auf. Nicht nur Jesus ist die Hoffnung der Welt, sondern seine Gemeinde. Dass Jesus die Hoffnung der Welt ist, das kann man viele übereinstimmen. Ja, genau, Jesus ist die Hoffnung der Welt. Nein, die Bibel zeigt uns, dass die Gemeinde Jesu die Hoffnung der Welt ist. Weil wir sind sehr bereit zu sagen, ja, über Jesus glaube ich das sofort. Aber die Gemeinde, bist du sicher? Manche Leute sind lang genug in Gemeinden unterwegs gewesen, dass sie Dinge erlebt haben, wo sie gesagt haben, alles andere als die Hoffnung der Welt. Wir müssen schauen, dass wir das selber überleben. Also geschweige die Hoffnung von der Welt zu sein. Aber irgendwie hat Jesus sich das so gedacht. Ich will drei Merkmale erwähnen, die uns zur Hoffnung der Welt machen. Die sind nicht jetzt die drei Sachen, aber die sind drei Sachen, die ich sehe, dass die Teil von uns als Gemeinde sind, die das uns zur Hoffnung der Welt machen. Nummer eins, ich habe drei Punkte. Wow, Gianni hat drei Punkte. Ich habe keine Punkte normalerweise. Könnte mir jemand die Flasche aufmachen, bitte? Danke. Ich schwärme mit Mikro und. Genau, super. Drei Punkte. Nummer eins, vielen Dank, David. Nummer eins, Liebe für die Welt. Unsere Liebe für die Welt ist eine Zutat, die uns zur Hoffnung der Welt macht. Lass uns Johannes Kapitel 3, Vers 16 lesen. Eine berühmte Bibelstelle für die, die schon lange die Bibel lesen. Für die, die die Bibel noch nie gelesen haben, ist ein mega, mega Text in der Bibel. Sagt Folgendes, Johannes schreibt Folgendes. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, lass uns gemeinsam sagen, jeder.
Jeder.
Noch einmal.
Jeder.
Überzeugend.
Jeder.
Ah, ja, das ist gut, das ist gut. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja? Damit gemeint ist, Gott hat so sehr die Welt geliebt, die Welt ist die Erde und die Menschen, die in dieser Erde sind. Gott hat sie geliebt. Und liebt sie immer noch. Falls du eine Person bist, die irgendwie in diese unterbewusst die Liebe Gottes sich erkaufen will, Gott hat dich geliebt, als du noch Sünder warst, als du kein Interesse gezeigt hast, als du nicht einmal geboren wurdest. Gott hat dich schon geliebt. Welche Welt hat er geliebt? Eine verlorene Welt. Alles andere, was danach passiert, kann diese Liebe Gottes nicht dazugewinnen. Er hat dich schon maximal geliebt, von Anfang an. Und dieses Bewusstsein hilft uns. Hilft uns. Gott hat sich entschieden, Diego, dich zu lieben. Wirklich. Du kannst nichts machen, dass er sagt, wo er sagt, ah, aber jetzt bin ich enttäuscht. Das habe ich nicht gewusst. Weil der Einzige, der alles weiß, ist Gott. Und wenn er sich entscheidet, Diego zu lieben und Gianni zu lieben und uns zu lieben, dann im vollen Bewusstsein von wer wir sind, was wir tun, unsere Schwäche, Und das, was wir noch tun werden, Gott sagt, ich entscheide mich, dich zu lieben. Und nicht nur liebt er uns, er gibt seinen einzigen Sohn zu uns. Er hat uns geliebt und er hat uns seinen Sohn gegeben. In seinem Umgang mit der Welt handelt Gott immer aus Liebe. Er handelt immer aus Liebe. Und es ist absolut wichtig, dass wir dasselbe tun. Wenn wir Jesus repräsentieren auf Erden, dass wir eine Liebe spüren für die Welt und dass wir das nicht zulassen, dass irgendwelche Dinge passieren, die uns zu Hass führen oder die uns zu, diese Person liebe ich nicht. Auch weil Menschen nicht so einen Lebensstil haben, wie du hast, nicht so vielleicht ordentlich sind, wie du bist, auch wenn manche Leute am Boden auf die Straße schlafen oder entscheiden sich, verrückt zu sein und einen Haufen Lärm zu machen oder keine Ahnung, egal wie Menschen sich benehmen, Gottes Herz für sie ist Liebe. Er hat sich sogar Liebe genannt. Sogar wenn Gott etwas richtet, wer kommt in dem Raum, in Gerichtssaal? Die Liebe in Person. Stell dir vor, wenn du einen Richter hast in einem Fall, wo du was verbrochen hast und der Typ ist Liebe. Du denkst, das geht gut aus, oder? Eines Tages in unserer Reise in England, wir sind in viele Gemeinden gewesen, als wir vorbereitet haben, nach Österreich zu kommen, wir haben sicher 100 Gemeinden besucht. Und wir haben bei vielen Leuten gegessen, weil jeder wollte so gut zu uns sein. Ah, ihr kommt zu uns Mittagessen. Wir kommen zu dieser Familie. Und irgendwo, wir haben zu Mittag gegessen, aber irgendwie oben war jemand in der oberen Stockwerk. Und sie haben gewusst, dass wir wissen, dass eine ihrer Kinder im Haus sind, ist aber nicht zu Mittag mit uns. So, sie haben das Gefühl gehabt, sie müssen das erklären. Und dann sagt die Frau zu mir, Herr Pastor, wir sind verzweifelt. Da oben ist unser Sohn, ist in sein Zimmer. Und er hört solche Musik. Und es war wirklich so Thrash Metal, so. Es war kein Sound, nur Geräusche. So laut. Und die Frau war total und beide. Sie haben sich so fast entschuldigt, dass sie so einen Sohn haben. Ja? Und wenn sie ihre Leiden mitgeteilt haben, ich habe zu ihr gesagt, weißt du, welche Band zuhört? Welche Band hört dazu? Da sagt sie, sie war empört, dass ich überhaupt gefragt habe, ob sie die Band kennt, dass ihr Sohn hört. Und sie hat gesagt, nein, das ist alles dämonisch. Das ist fürchterlich. Und ich habe gesagt, hast du mal probiert, vielleicht an sein Zimmer zu klopfen und reinzugehen und nicht zu sagen, schalt aus, sondern setzt du dich dort, da holst du die CDs da. Und du schaust die zu und dann fragst du ihm, was für Band sind die? Aber nicht so böse, was für Band sind die? Sondern zeige Interesse. Und sie hat irgendwie gesagt, nein, das habe ich nie gemacht. Ich habe gesagt, aber solltest du wissen, welche Band sein Sohn hört. Nicht einfach sagen, schalt aus. Sondern mach das, geh zu ihm. Ich habe zu ihr gesagt, geh in seine Welt. Wenn das schrecklich war für diese ältere Dame, so eine Musik, sie hat in seine Welt, sie war echt in seine Welt. Aber unter uns gesagt, das hat ihr nicht gesagt, aber unter uns gesagt, was hat Jesus gemacht? Er ist in unsere Welt gekommen. Er hat nicht gesagt, hör auf, aber sofort. Nein, er hat gesagt, bleib wo ihr seid, ich komme. Ich bin sehr herausgefordert bei dieser Liebe. Wisst ihr, die Liebe, die Gott für dich hat, ist größer als sein Schmerz über uns. Schreib das auf deinen Kühlschrank zu Hause. Die Liebe, die Gott für uns hat, ist größer als dein Schmerz, das er über die Welt hat. Der Grund, warum Gott diese Welt nicht zerstört, ist, weil seine Liebe stärker ist als sein Schmerz. Und wenn du das in deine Elternsein umwandelst, das ist schon herausfordernd. Das ist schon herausfordernd. Ja. Aber so stark ist die Liebe Gottes für uns. So, das, was uns zu hoffender Welt macht, ist die Liebe für Menschen. Jesus wurde genannt Freund der Sünder. Ja? Matthäus Kapitel 11, Vers 19. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, und sie sagen, siehe, ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Das heißt, die Menschen haben Jesus beschuldigt, dass er ein Freund der Sünder ist. Da musst du dir vorstellen, wie Jesus sich gefühlt hat. Er hat gesagt, jawohl, das habt ihr gecheckt jetzt. Sie haben gedacht, dass Jesus wäre aufgeregt. Aber Jesus wollte der Freund der Sünder sein. Die Sünder waren mit Jesus, sie waren angezogen zu Jesus, weil offensichtlich Jesus hat eine Haltung gehabt, die ihnen gesagt hat, ihr seid sicher bei mir. Ich werde bald sterben für diese Sünde, was ihr macht, aber ich liebe euch. Und sie haben sich geliebt gefühlt. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, wenn wir genau so eine Liebe, diese Liebe muss nicht so sein, dass du, wenn du in die U-Bahn bist und dass du plötzlich eine Liebe spürst für die Menschen, wo du denkst, boah, weil oft ist es ein großes Wort, Liebe für Menschen. Das bedeutet, dass du es zulässt, dass Gott dich ein bisschen seine Gefühle mit deinem Herz mitteilt und dann du siehst du die Menschen anders. Dann siehst du die Menschen anders. Das prägt dich. Und wir brauchen dieses Gebet zu Jesus, wo wir sagen, Gott, teilt dein Herz mit mir. Und ich habe Leute gehört, die dieses Gebet gebetet haben, die ja gesagt haben, Gianni, ich habe das nicht ausgehalten. So viel Liebe für Menschen. Das hat mich echt, das war so stark. Aber es muss nicht so ein Erlebnis sein. Mindestens, dass du sagst, Gott, ich weiß es nicht, wie ich Menschen lieben kann. Aber offensichtlich, Jesus, du hast dich selbst hingegeben für diese Menschen. Und ich würde sie auch lieben. Mit dem Risiko, dass ich da auf zwei Teile gehen muss, ich erzähle euch diese Geschichte. Als wir nach Leoben kamen, Angie und ich, Leoben in der Steiermark war die erste Stadt, wo wir tatsächlich offiziell eine Wohnung gemietet haben. In Kärnten waren wir in einem Wohnwagen, aber offizielle Wohnung, naja, Bruck an der Mur zuerst und dann Leoben. Auf jeden Fall, ich habe eines Tages einen Brief bekommen, ich sollte Kirchensteuer bezahlen, obwohl ich nie katholisch gewesen bin. Ich war ein bisschen verblüfft. Jemand hat gesagt, Gianni, das kannst du nicht ignorieren, einfach im Mistkübel werfen. Irgendwann kommt Exekutor bei dir zu Hause, so melde dich. So, ich gehe zu diesem Kirchensteuerbüro oder Amt. Und es waren mehrere Leute da, die in die Schlange gestanden sind und ich bin bei G gestanden. Und ich warte, dass ich drankomme, da waren ein paar Leute vor mir. Und auf die anderen, ein paar Reihen weiter, habe ich Schreien gehört. Und ich schaue zu und da war dieser Typ am Schalter bei seinem Buchstabe, Schubin, und er war am Schalter und der hat mit der Frau diskutiert am Schalter. Ja, der hat sich aufgeregt. Ich habe bald gemerkt, dass er irgendwie entweder war betrunken oder unter Drogeneinfluss, wie er geredet hat. Ja, so die Worte, die er verwendet hat, also die waren alle Farben und so, diese Ausdrücke. Und er hat geschrien, die Frau hat nicht geschrien, aber auch laut geredet, weil er hat nicht zugehört. Und das war echt so wild, der Typ hat einfach... Und dann habe ich gesehen, dass er eine Bierkanne in der Hand gehabt und irgendwie habe ich gewusst, das stimmt nicht, ja. Und ich habe ihm angeschaut, er hat so verloren, er hat so fertig, er hat so wild, so verrückt ausgeschaut. Seine Haare, so hat komische Haare und dann total verschwitzt und irgendwie, man hat gewusst, der Typ irgendwie ist wild drauf. Ja? Und ich stehe in der Schlange und ich habe diese Worte gedacht. Der Typ ist so verloren, der ist zu verloren. Ich wusste, ich bin in Leoben, Menschen von Jesus zu erzählen, Menschen zu Jesus zu führen. Aber für mich war dieser Mann unerreichbar. Ich habe gedacht, stell dir vor, ich gehe zu ihm und sage, entschuldigen Sie, ich will dir was sagen. Der hatte mich angeschaut und ich habe gesagt, Jesus liebt dich. In dem Zustand, wo er war, wahrscheinlich hat er mir so Watschen gegeben. Er wäre so gewalttätig geworden. So habe ich mir das vorgestellt. Auf jeden Fall, ich bin nach Hause gegangen, sind einige Monate, vielleicht ein paar Jahre vergangen. Und ich habe eine Band, eine Rockband gegründet mit Helge Plonner und seinem Bruder und anderen Heavy-Metal-Band. Und wir waren in einem Proberaum, ein bisschen auswärts von, also außerhalb vom Leoben. Und wir haben gespielt und wir waren so laut, das war Rockmusik, ja. Es war so laut, dass von außen man das gehört hat. Und eines Tages, während wir spielen, klopft jemand bei der Tür, aber so, boom, boom, boom. Wir waren so laut, dass wir das lange nicht gehört haben, aber als wir aufgehört haben, so bang, haben wir gehört, boom, boom, boom. Wer ist der Verrückte? Ich mache die Tür auf und wer steht vor mir? Der Typ. Der Typ. Ich habe gedacht, hallo? Ich habe mich erinnert, an was er da schwer geschrien hat und so, gell? Und er ist da mit seiner Freundin, Bier in der Hand, sagt, Servus. Und seine Freundin ist auch vernebelt auch. Dürf mal reinkommen? Und ich habe gesagt, oh, wir haben keine Stühle da. Ist ja wurscht. Wir können am Boden sitzen. Da sitzt am Boden, wir spielen weiter. Und dann ist eine lange Geschichte. Wir haben ihn eingeladen zu unserem Konzert. Er kam mit seiner Freundin zum Konzert. Nach dem Konzert, wir haben ihn eingeladen, dass er nach Graz kommt mit unseren Freunden aus England. Er hat gesagt, okay, wir kommen mit nach Graz. Das war eine lustige Geschichte. Also ich werde nicht in Details gehen, aber auf jeden Fall. Und wir sind in Graz gewesen, wir waren auf dem Weg nach Hause, wieder zurück nach Wien. Und zurück nach Leoben, wo wir gewohnt haben. Bei McDonald's sitzen wir da mit ihm und seiner Freundin, der Shobin und seine Freundin Conny. Und er war immer vernebelt, immer so halb da, halb nicht da. Seine Freundin war nicht auf Drogen, aber er schon. Und dann isst er sein McDonald's und dann schaut er mich an und sagt, du, ich glaube, das Leben ist so schön, oder? Und ich schaue ihm an und denke mal, ist er auf einem Trip oder so? Was ist das? Und ich sage, ja, das Leben ist schön und ich habe weiter gegessen und so. Und dann, seine Freundin merkt, dass ich nicht gecheckt habe, was er meint. So, die sagt zu mir, aber Gianni, weißt du, was er meint? Ich habe gesagt, ja, das Leben ist schön, ich stimme überein, das Leben ist schön. Er sagt, na, ich erzähle dir was. Den Tag, wo wir zu euch gekommen sind, im Proberaum, wir haben schon alle Tabletten gekauft, wir hatten scharfe Messer, das war unser letzter Tag auf der Erde, gemeinsam. Weil wir haben so viele Entzüge hinter uns, es ist einfach so schlecht, wir wollten unser Leben beenden. So, wir haben Musik gehört und wir haben gedacht, geh mal kurz dort vorbei, bevor wir nach Hause gehen. Sie kommen und die hören die Musik, die waren sehr berührt, weil wir hatten gerade ein Lied geschrieben über Drogenabhängige und wie sie Hilfe schreien zu Gott und so weiter. Dann wir haben dann gedacht, weil du uns eingeladen hast zum Konzert, wir haben gedacht, okay, wir verschieben diesen Selbstmord auf nach dem Konzert. So, wir sind zum Konzert gekommen. Und dann hast du uns nach Graz eingeladen. Und wir haben gedacht, okay, gut, verschieben wir das nach Graz. Und der Schöps, so haben sie ihn genannt, wenn er gesagt hat, das Leben ist schön, bedeutet, wir wollen leben. Und ab dem Moment war eine Reise mit den zwei Wahnsinn. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, damit jeder, ich nenne Gott, dass jeder Gott, jeder, denk an die schlimmste Person in deiner Verwandtschaft, der immer Ärgernisse macht, die stolz ist, die immer abschaut und immer Trouble macht. Denk an ihn oder an ihr und sag Gott, du hast gesagt, jeder. Du hast gesagt, jeder. Denk an die Person, die so schräg ist in deiner Nachbarschaft, die so schräg ist, aber so daneben ist, so sichtbar daneben ist. Denk an ihn oder an ihr und denk, jeder. Jeder. Als wir nach Wien gekommen sind, ich habe bald herausgefunden, dass auf der Strecke von mir zu Hause zu meinem Büro gab es die Felberstraße. Und zu dieser Zeit war die Felberstraße eine Strecke, wo Prostituierten gestanden sind. Jetzt nicht mehr, aber damals war so. Sind eine ganze Reihe ab, eine gewisse Uhrzeit. Und oft, als ich spät vom Büro nach Hause gefahren bin, ich habe dann bald entdeckt, oh, weißt du, du bist mitten in Wien, da erwartest du es nicht. Ja? Dass mitten in Wien so Rotlichtstraße ist. Und irgendwann habe ich das gecheckt und ich habe gedacht, das mag ich nicht sehen. Und so, ich habe eine andere Route genommen, einen längeren Weg zu mir nach Hause. Ich bin nicht mehr über die Felberstraße gefahren, sondern ich bin eine längere Strecke gefahren. Und eines Tages hat Gott zu mir gesagt, was tust du da? Da baust du dich in den Kopf ein Wien, die nicht gibt. Du bist nach Wien gekommen und man kann so leicht seine schöne Welt bauen, weit weg von allen diesen Art von Menschen. Und Gott sagt, aber der Wien, die ich sehe, hat alle diese Menschen. Denn so sehr hat Gott Wien geliebt, dass es einen eigenen Sohn gab, damit jeder. Wie wäre es, wenn du deine Augen schließt, kurz heute, und du sagst diese Worte zu dir selbst. Jeder. Damit jeder. Damit jeder. Wer ist dieser jeder in deinem Leben? Sind vielleicht Freunde in der Schule, die du vermeidest? Du denkst, einige sind schon okay, aber die sind voll daneben. Aber denk an diese und denk, die sind Teil von jeder. Es gibt eine Person hier in dem Raum, jetzt rein statistisch gesehen, das ist leicht möglich, was ich sage. Darum, aber ich spüre, das ist mehr als nur etwas, das ich sage, dass statistisch gesehen in einer Gruppe von diesen Menschen gibt es jemand, die als junge Person sexuell missbraucht wurde. Das ist möglich. Aber ich spüre, dass Gott jetzt zu jemandem spricht. Weil während ich sage, denk an das Schlimmste, was du denken kannst, an Menschen, die du kennst. Und es gibt an diese Person, hat sofort an diesen Mann gedacht, der dich richtig wehgetan hat. Du schließt diese Person automatisch aus. Aber Gott sagt zu dir, damit du frei bist für deine Zukunft, ist wichtig, dass du diese Person von deinem Herzen her vergibst. Nicht, dass es okay ist, was er getan hat. Das ist nicht. Und ich hoffe, dass wenn etwas Kriminelles ist und wahrscheinlich ist, dass er die Konsequenzen trägt auch. Aber was dich als Person anbelangt, dass du frei wirst von diesem Festhalten, aber er nicht. Für ihn ist auch Jesus gestorben. Und für dein eigenes Herz, für dein eigenes Wohlergehen, Gott sagt, lass los, vergib. Vergeben bedeutet loslassen. Er ist auch ein jeder. Vater, im Abschluss will ich dich bitten, dass du uns als Church, als Life Church, immer mehr zu einer Gemeinde machst, wo jeder kommen kann. Aber bevor sie Raum finden in diese Räumlichkeiten, ich bitte dich, dass viele Menschen Raum finden in unsere Herzen. Dass wir nicht nur Platz schaffen für Menschen in den Räumlichkeiten, sondern dass wir Platz machen für Menschen in unsere Herzen. Ich bitte dich, dass die von uns, die heute in einem Bus sitzen, Straßenbahn oder U-Bahn, nach dieser Predigt, dass wir die Menschen anschauen und dass wir ein bisschen mehr spüren für sie als bis jetzt. Und wenn du in diesem Raum bist und noch nie zu diesem Gott, die dich maßlos liebt, skandalös liebt. Wenn du nie zu ihm gesagt hast, ich will mit dir leben, ich will, dass du in mein Leben bist, ich will mit dir leben, ich will ein Nachfolger Jesus sein, ich will ein Christ sein, ab heute, ich will ja zu dir sagen. Wenn du das noch nie gemacht hast, diese Connection, diese Verbindung, diese Willenserklärung, dass du sagst, ich will das. Das ist genauso wie die jungen Menschen gestern, die sich taufen lassen haben, die gesagt haben, ja, ich will ein Nachfolger Jesus sein. Wenn du das noch nie geäußert hast mit deinen Worten, heute wäre der Tag, heute Abend wäre der Tag, wo du das machst. Oder wenn du nach Hause gehst, oder morgen in der Früh, am Sonntag, vielleicht hast du frei, du kannst die Zeit nehmen, zu Gott zu reden und sagen, Gott, ich will ganz bewusst mit dir leben. Ich will mein Leben mit dir teilen. Vater, ich bitte dich, dass deine Liebe durch uns stärker ist als jeder Urteil, den wir haben, jeder Richten, das wir im Herzen haben. Ich bitte dich, dass unsere Liebe für die Menschen größer ist als jeder Urteil, jeder Richten, jeder Schmerz sogar, jeder Verblüfftsein, dass wir dieselbe Liebe spüren, von der Liebe, die du spürst, ein bisschen davon mitbekommen. Weil wir wollen wirklich das sein, die Hoffnung der Welt. In Jesus' Name. Amen. Das war ein Drittel meiner Predigt. Die anderen zwei Drittel predige ich nächstes Mal. Danke fürs Zuhören.